Die heutige Episode ist für Menschen, die sich entweder jetzt oder in nächster Zeit verändern wollen, und für die stelle ich mal so eine ganz andere Art von Arbeitgeber vor. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Leben führen Podcast, auch am heutigen Ostermontag 2022 mit mir, Olaf Kapinski, für Sie eine Führungskraft, die den Jingle können Sie sich in der letzten Episode nochmal abholen. Ich habe heute mal ein Thema, was mir jetzt so ein bisschen aus eigener Erfahrung wirklich in den Schoß gefallen ist. Und zwar geht's nochmal um Arbeitgeber und Arbeitnehmer sein bei einer gewissen Art von Arbeitgeber. Sie erinnern sich vielleicht an das Interview Leben führen 350, wo mich Bernd Gerob interviewt hat, wo ich so ein bisschen auf Grund gelaufen bin bei der Frage zum Thema Größe von Arbeitgeber und wer wohin passt. Da ich jetzt hier mein eigenes Unternehmen gründe, habe ich natürlich, kreisen meine Gedanken um solche Themen. Und darum, jetzt geht's heute mal darum, Ihnen eine Art von Arbeitgeber vorzustellen, die zumindest ich vorher überhaupt nicht auf dem Zettel hatte. Also nicht nur auf dem Zettel hatte, sondern ich wusste gar nicht, dass es diesen Zettel gibt. Wir fangen mal an dem Punkt an, dass ich denke, dass wir heute 2022 uns ordentlich in die Tasche lügen, wenn wir was von sicherem Arbeitsplatz faseln. Das ist alles Quatsch. Ich sag deswegen faseln, weil ich dieses Statement nur noch von Leuten höre, die entweder aus dem Arbeitsleben schon ausgeschieden sind oder von Leuten, wo ich denke, naja, das kann jetzt nur noch eine Frage von ein paar Monaten sein. Ich glaube, wer hier im Podcast dabei ist, der hat das schon klar, dass diese legendäre Cradle-to-Grave-Arbeitsbeziehung bei dem Großen, und dann kommt irgendwie so die große Fabrik in der Stadt, das ist obsolet, das ist alles raus. Und doch erreichen mich auf LinkedIn immer mal wieder so Nachrichten und kontaktieren mich Menschen, dann gucke ich natürlich den Lebenslauf an und dann sind die seit 12 Jahren in der gleichen Position, wo ich so denke, Olaf, ich will jetzt Führungskraft werden, was muss ich denn tun? Die Frage ist, was hättest du vor 6 Jahren tun wollen? Im Wesentlichen, glaube ich, haben viele Menschen das schon begriffen, dass diese Scheinsicherheit, die es irgendwie so vielleicht eine Generation lang mal gab und dann das letzte Mal wieder im Mittelalter gab, auf dem Arbeitsplatz, dass das so ein bisschen der Vergangenheit in der Vergangenheit jetzt mittlerweile zu verorten ist. Heute sieht es aus meiner Sicht eher so aus, also kleine und große Firmen gehen pleite. Das können wir jetzt, also bei großen fällt es mehr auf, da läuft es dann durch die Zeitung. Und irgendwelche Menschen in Berlin, die mein Geld mit offenen Händen zum Fenster rausschmeißen, kaufen dann denen irgendwie nochmal Freiheit, wenn irgendwie so ein 1980er Kaufhaus mit so einer anderen Mumie zusammenbasteln will, dann wird da halt einfach mein Geld reingeschmissen, ohne dass ich da irgendwie was zu sagen kann. Fein, im Wesentlichen gehen auch kleine Firmen gehen dann halt ein bisschen ruhiger den Bach runter, da merkt das dann irgendwie keiner, weil einfach der Impact von denen nicht so groß ist, aber da passiert es genauso. Also es passiert bei den Großen wie bei den Kleinen. Bei den Großen wie bei den Kleinen sind Restrukturierungen an der Tagesordnung. Gut, bei so einem Kleinen, wenn irgendjemand 20 Mitarbeiter hat und dann restrukturiert er die IT aus, also holt sich die, kauft sich die von extern, dann ist das jetzt, dann heißt das vielleicht intern Restrukturierung, aber dann schlägt das keine Wellen in diesen sogenannten Medien. Wenn irgendwie ein Großer irgendwas umbaut, dann ist es ja mal gleich die totale Empörung. Und so weiter und so fort. Also das passiert bei beiden. Das ist mein Punkt. Der Unterschied zwischen einem Arbeitnehmer, also einem angestellten Arbeitnehmer und einem Selbstständigen oder einem Unternehmer ist, dass der Unternehmer und der Selbstständige weiß, dass er mit möglichst vielen Kunden arbeiten muss. Ein Arbeitnehmer glaubt, er hat überhaupt nichts mit Kunden zu tun. De facto hat er mit einem Kunden zu tun, das ist sein Arbeitgeber. Wenn wir jetzt also sagen können, dass das Verhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, egal wie groß der Arbeitgeber ist, genauso volatil ist wie das zwischen Dienstleister und Kunde, dann könnte man auf die Idee kommen, dass das, was die meisten Arbeitnehmer so spielen, doch schon ein ziemlich gewagtes Spiel ist. Ich hänge mein gesamtes Einkommen an einen Arbeitgeber. Das klang jetzt ein bisschen zynischer, als es gemeint war. Ja? Ich hab keinen Stress drauf, auf angestellt zu sein. Also gerade jetzt ich als mittlerweile Unternehmer. Es passiert schon mal die Woche, wo ich so denke, Alter, was soll das alles? Kannst du denn nicht einen vernünftigen Job holen? Dann kümmert sich wer anders um. Und dann kommen all diese Dinge, die sich dann so auf dem Schreibtisch türmen, wo die echt nicht vorgesehen waren. Der Ausweg für erfolgreiche Arbeitnehmer ist es, sich selbst attraktiv für die anderen Arbeitgeber zu halten. Das ist wieder deckungsgleich, wie das eine Firma, also ein Unternehmen auch macht. Auch ein Unternehmen muss attraktiv für den Markt bleiben. Ein Arbeitnehmer muss in meiner Welt attraktiv für den Arbeitgebermarkt bleiben. Und dass es jetzt 2022 Bereiche zu geben scheint, wo sich die Arbeitnehmer den Job aussuchen können, muss nicht immer so bleiben. Und selbst dann bleibt ein Arbeitgeber, der einen Arbeitnehmer einstellt, ja immerhin noch so picky, dass die Qualifikation, die der Arbeitnehmer anbietet, mir als Arbeitgeber passen muss. Also Sicherheit aus einem, von einem Arbeitgeber, also beim Arbeitgeber zu sein, und das ist dann total sicher, halte ich für eine große Illusion und Augenwäscherei. Und weil vielen Leuten diese Story den ganzen Tag erzählt wird, ist es schön bequem, muss man sich um nichts kümmern, verstehe ich. In meiner Welt gibt es keine Sicherheit bei einem großen Arbeitgeber, also gibt es beim großen Arbeitgeber genauso wenig Sicherheit wie beim kleinen Arbeitgeber. Auch da können Sie rausfliegen, der kann vor die Wand gehen oder. So, das ist erstmal so mein Startbasis. Jetzt gucken wir uns mal Arbeitgeberformen an, wo man arbeiten kann. Wir machen erstmal zwei, dann einen Ausweg und dann die eine, um die es heute geht in der Episode. Die erste Arbeitgeberform ist die, ich nenne sie große Arbeitgeber. Können Sie sich überlegen, was das ist. In meiner Welt ist groß immer so ab 1.000, 2.000 Mitarbeiter aufwärts. Da kann man richtig große Projekte reißen. Da können Sie ja selber als Projektleiter ohne Führungsverantwortung, kann es ja sein, dass Sie 7-, 8-, 9-stellige Projekte zu führen haben. Also da ist einfach das Rad, was gedreht wird, deutlich viel größer. Macht an manchen Stellen einfach auch mehr Spaß. Es gibt auch die Möglichkeit, viel größere Units zu führen. In meiner letzten Angestellten-Tätigkeit habe ich 80 Mitarbeiter weltweit geführt. Heute wollen mich Personalabteilungen anzählen von Firmen, die deutlich kleiner sind als das, was ich als Abteilungsleiter geführt habe. War mir auch so nicht klar. In einer großen Organisation, beim richtig großen Arbeitgeber, können Sie natürlich richtig große Units führen. Ja, natürlich. Also ich hab die ganze Zeit immer wirklich, jetzt so im Vergleich, überraschend große Units geführt. Große Arbeitgeber sind meistens schon länger am Markt und jetzt kommt so ein bisschen das Problem der Ausschreibung. Also das Problem der Ausschreibung geht so, wenn Sie einen Deal mit einer kleinen, jungen Firma machen wollen, dann geht das sehr häufig per E-Mail hin und her, der Chef ruft nochmal an, Handschlag erledigt. Wenn Sie einen Deal mit einer großen Firma machen wollen, die lange am Markt ist oder am besten sogar noch mit einer Behörde, die hunderte von Jahren am Markt ist, naja, dieses Ausschreibungszeugs, was Sie da bekommen, das passt ja auf keine Kuhhaut mehr, sprich wörtlich nicht, da brauchen Sie mehrere Kuhhäute für, weil in der Ausschreibung stehen alle blöden Erfahrungen, die seit Bestehen der Organisation gemacht haben, drin. Es wird ja sehr häufig so im Detail rumreguliert, und wenn Sie sich das dann angucken, dann denken Sie sich so, ja, stimmt, das hat mal irgendwer verbockt. Vor 10 Jahren gab es mal diesen Schlaubi-Schlumpf-Dienstleister, der genau an der Stelle Kram abgeliefert hat, wo jeder von draußen drauf guckt und sagt, hör mal, das meinten wir nicht. Und Schlaubi-Schlumpf sagt, ja, da stand aber nirgends, deswegen zahlt ihr trotzdem und was wir geliefert haben, ist scheiße und wir wissen es auch. Deswegen sind bei großen Units sehr häufig einfach noch mehr Sicherungsschleifen, noch mehr Sicherheitsschleifen, noch mehr Detailvorgaben dabei, was die ganze Unit dann zum einen aufbläht und zum anderen aber auch behäbig macht. Große Firmen sind ja selten richtig schnell. Die großen Firmen, die nach außen schnell erscheinen, sind intern als kleine Firmen aufgestellt. Google selber, immer wieder gern genommen als eine der schnelleren Firmen am Markt. Und wenn ich so drauf gucke, würde ich sagen, hat sich das irgendwie vor 10 Jahren auch so langsam irgendwie asymptotisch an irgendwas angenähert. Die haben für alle Projekte, soweit ich das gesehen und gelesen und gehört habe und beschrieben habe, für alle Projekte haben die erstmal eigene Units gegründet. Also eine eigene Unit, eigenverantwortlich, hier ist die Idee, hier ist Budget, los, mach. Warum? Naja, damit die sich eben nicht mit dem großen Apparat rumschlagen mussten, der dann gesagt hat, nein, wenn ihr das machen müsst, dann muss jetzt erst nochmal Controlling darüber gucken und dann der dies und der das und der jenes, alles Leute, die überhaupt nichts zum Geschäftserfolg beitragen, die das ganze Projekt aber verlangsamen. Deswegen sind große Units sehr, sehr häufig deutlich langsamer. Ein weiterer Punkt ist, dass sie zwar in einer großen also in einer großen Firma, einem großen Arbeitgeber natürlich größere Units führen können. Aber natürlich bleibt der Einflussbereich in den allermeisten Fällen sehr überschaubar. Einflussbereich heißt überschaubar. Head of Global IT Infrastructure. Mein Einflussbereich war Global IT Infrastructure. Was für eine Überraschung. Ich konnte nicht zum Kunden gehen und Sales machen. Meine Meinung zu deren Marketing verhallt ungehört. Gut, nach dem ersten Kontakt mit denen war ich schlau genug, um die Meinung mich kundzutun. Der Einfluss war echt begrenzt. Und je weiter sie runtergehen in der Hierarchie, desto kleiner wird eben die Pyramide, in der sie Einfluss ausweichen können. Dann haben sie noch, wenn sie es drauf haben, sich eine Aura geschaffen um sich herum. Aber die Aura strahlt halt auch nicht überall hin. So, sie müssen in einem großen Arbeitgeber, ist die Chance viel kleiner, dass sie Einfluss haben, weil je mehr Einfluss, desto weiter müssen sie nach oben. Sehr, sehr häufig werden große Arbeitgeber einfach nur schlecht geführt. Wir hatten erst gestern Abend, ich nehme das Ganze am Mittwoch auf, heute ist Donnerstag, na guck. Und am Mittwochabend war ein Leadership Stars Call, da hatten wir erst wieder die Diskussion, zwei Führungskräfte, oberste Führungsebene, also C-Level, technisch haben die sich in den Flicken und dann ist irgendwas, und es läuft dann darauf hinaus, dass das Ziel der Firma nicht klar war. An der Stelle haben sich die beiden C-Level bekriegt, weil ein Strukturversagen vorgelegen hat. Nämlich die Organisation hat nicht vorgegeben, was wollen wir eigentlich. Deswegen durften die auf dem persönlichen Spielfeld rumbetteln. Was für eine Vernichtung von Werten. Gibt es zu häufig. Ich beobachte es immer wieder, 90% aller Firmen haben keine brauchbaren Ziele. Und in den Bereich gehen wir jetzt erstmal nicht. Sie können in einer großen Unit natürlich viel mehr Gehalt abräumen als in einer kleinen Unit. Ja, klar. Wenn ich so sehe, was für Gehälter in kleinen Einheiten gezahlt werden, für welche Verantwortung, dann denke ich ja manchmal schon, sag mal, dass ihr keine neuen Arbeitnehmer kriegt, ist doch klar. Also für Superkröten würde ich da auch nicht anfassen. C-Level mit irgendwie unterer fünfstelliger Bereich der oberen Hälfte von fünfstellig. Meine Güte, 60.000, 70.000. Das ist ja jetzt nicht mehr so ganz so angemessen für eine Führungskraft, die echt Verantwortung hat, die richtig Verantwortung hat. Das ist der Punkt, den geht's in großen Unternehmen ist da einfach meistens mehr Geld da, da wird einfach viel mehr gezahlt. Jetzt sind wir schon bei kleinen Arbeitgebern. Bei kleinen Arbeitgebern, wie gesagt, meistens wird weniger bezahlt, weil auch die Unitgröße kleiner ist. Also wenn Sie in einem großen, als Head of Global IT Infrastructure, 80 Leute führen können und ein sechsstelliges Gehalt bekommen, naja, wenn ein KMU nur 100 Leute groß ist, dann wird einfach der Span of Control viel kleiner sein, mithin halt auch das Gehalt nicht proportional, aber das wird dann halt schon irgendwie ein bisschen kleiner sein. Die Anzahl der Projekte, also die Größe der Räder, die sie drehen können, ist natürlich kleiner. Naja, logisch. Also das macht einfach schon die Struktur der Firma aus. Ein wichtiger Punkt, der dabei immer gerne wieder vergessen wird, ist natürlich andersrum auch. Wenn sie in einer großen Unit sind und sie sind, weiß ich nicht, sie arbeiten im Marketing und sie haben in der großen Unit irgendwie 3 Marketing-Divisions, also Classic, Strategy und von mir aus noch ein Online-Marketing-Unit, also wer Classic hat, der nennt auch die neuen Online. Das sind 100 Leute und sie führen da irgendwie, also das ist so, sie haben nicht den richtigen Einfluss, es sei denn, sie sind Head of Marketing über das ganze Ding. In dem KMU führen sie dann nicht 200 Leute, aber wenn sie bei einer 100-Leute-Unit mit 2 Leuten das Marketing führen, na, dann haben sie die 100%ige Verantwortung. Wenn sie sagen, wir finden Google Analytics doof, wir wollen mal auf Matomo gehen, naja, dann wird Ihnen da kaum wer reinreden. Solange eben die Zahlen stimmen. Wenn Sie sagen, hör mal, wir haben ja keine Zahlen, weil Marketing mit Zahlen auszustatten ist echt anstrengend, ich kümmere mich da mal drum und jetzt kann ich's doch. Dann führen Sie halt ein Zahlenwerk ein. Wenn Sie sagen, Sie führen eine Unit mit einer Anzahl, mit einer sinnvollen großen Anzahl von Mitarbeitern, irgendwie so 10 oder sowas, und Sie wollen dafür irgendwelche Mitarbeiterbewertungsprozesse einführen, sie wollen Zieleprozess einführen, sie wollen all diese Dinge einführen, die sie wertvoll machen, hält sie ja meistens keiner. So viele Leute in richtig großen Firmen kriegen ja schon Ärger, wenn sie One-on-Ones einführen. Gibt es eine eigene Leben für eine Episode, deren Nummer ich jetzt gerade nicht parat habe. Also in einer kleinen Unit, meistens kleinere Projekte, also eigentlich immer kleinere Projekte, sehr, sehr häufig nicht so ein hohes Gehalt und sehr, sehr häufig deutlich viel mehr Einfluss und Ja, Verantwortung auch. Also Verantwortung natürlich, aber eben deutlich mehr Einfluss. Wenn Sie eine gute Idee haben, können Sie es in der kleinen Unit sehr häufig sehr viel besser umbauen. Und jetzt kommt der eine Kinken dabei. Es gibt im Prinzip nur zwei Arten von kleinen Einheiten, also von kleinen Firmen. Gute und schlechte. Und mit gut und schlecht meine ich gar nicht, wie die am Markt performen, sondern wie gut die für die Mitarbeiter sind. Und es gibt einen einzigen Unterscheider. Ist der Chef doof? Ist alles doof? Wenn Sie in einer Bude von 50 Leuten, 100 Leuten, 200 Leuten arbeiten, ist der Chef, also sei es angestellter Geschäftsführer oder wenn es gut ist, noch der Gründerchef, immer noch die leuchtende Position. Der hat richtig viel Einfluss. Der hat richtig viel Einfluss, egal was die Unternehmensform ist. Und wenn Sie den doof finden, dann ist potenziell für Sie individuell die ganze Firma doof. So, das ist die eine Kinke, die ich habe. Und ich glaube, die ist binär. Der Chef kann nicht so, ja, okay sein. Der kann, ja, okay sein. Also wenn jemand beim in einer 100.000-Leute-Unit unten am Band arbeitet und oben der Chef erzählt Dönekins in der Zeitung, ja, das kann man wirklich ignorieren. Wenn der Chef, wenn wir 50 Leute sind, wenn wir 100 Leute sind, wenn wir 200 Leute sind und ich sehe den Chef zweimal die Woche und jedes Mal, wenn ich den sehe, Chris Puls, das ist das eine schlechte Firma, weil der Chef nicht passt, ja? So, und andersrum, allzu viele Firmen, also haben das ja auch quasi genutzt, die Leute, die dauerhaft in einer kleinen Firma arbeiten, finden alle den Chef zumindest mal gut. Wer keine Ambitionen hat, kann den auch neutral finden. Aber kaum jemand bleibt da ja länger, der den Chef richtig doof findet. So. Das war jetzt angestellt und Mitarbeiter. Wer jetzt so seit die Welle flaut gerade wieder ab, also zumindest flaut die in meiner Infobubble wieder ab. Wer sich diesem, naja, wenn dein Chef, wenn deine Arbeitgeber alle doof sind, dann mach dich halt selbstständig, wer diesem Gedanken erliegt, der glaubt dann, dass selbstständig alles besser ist. Ich habe jetzt gerade eine Diskussion auf LinkedIn mit jemandem, der eine Geschäftsidee ausprobieren will, der will sich selbstständig machen. Entrepreneurship nennt er das, mit einer Geschäftsidee, die ich, Olaf Kapinski, gerade wieder beerdige. Die hatte ich nämlich vor 5 Jahren auch. Das ist völlig, also mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, das Geschäftsfeld ist nur zu beerdigen, das tun wir auch. Zu Ende des Jahres hat sich das auch erledigt. Und das ist das, was der jetzt gerade machen will. Ja, da gehört Erfahrung zu. Und so, nur zu häufig ist eben gerade in dieser ansteigenden Social-Media-Blase der letzten 10 Jahre von den Leuten, die sich selbstständig gemacht haben und dann irgendwie sogenannte Influencer geworden sind, die dann glauben, sie sind selbstständig und haben eine Firma, weil sie halt irgendwie auf TikTok Videos veröffentlichen. Ja, ich weiß, das war jetzt despektierlich. Die erzählen dann anderen, nee, hör mal, selbstständig sein ist total geil. Also ich mache mich selbstständig mit der Geschäftsidee, dir zu erzählen, wie du dich selbstständig machst. Genau. Das ebbt jetzt auch ein bisschen ab und wenn man mit dem Gedanken selbstständig machen gespielt hat, wird feststellen, dass das auch ein hartes Brett sein kann. Diese Idee von, hör mal, das, was ich jetzt im Monat verdiene, mache ich dann in einem Tag. Ja, haha, ja, kann sein. Mit dem feinen Unterschied, dass du jetzt dein Gehalt jeden Arbeitstag bekommst und dann, also auch jeden Arbeitstag, und jetzt hast du 20 Arbeitstage und dann hast du vielleicht nur 5, das heißt also, das abzüglich aller Kosten bleibt auch nicht so wahnsinnig viel über. Wer selbstständig ist, hat meistens Anlaufverluste, also eine Anlaufzeit, wo das Ganze loslaufen muss, wo erstmal ein Kundenstamm aufgebaut werden muss. Wer selbstständig ist, stellt fest, dass das selbstständig gar nicht der eigentliche Job ist, sondern Marketing ist der eigentliche Job. Kundenakquise ist der eigentliche Job. Auf einmal muss ich mir Sales-Techniken aneignen. Naja, muss ich nicht, kann ich auch lassen, dann bin ich halt wieder irgendwann angestellt. Selbstständig ist für viele Menschen keine Option. Ist wirklich viele Menschen keine Option. Wenn sie mit einem 6-stelligen Einkommen aus der Angestellten-Tätigkeit rausgehen und sagen, hör mal, jetzt mache ich mich selbstständig, naja, dann haben sie halt einen Lebensstandard. Den wollen sie den finanzieren und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Also selbstständig ist auf jeden Fall nicht für jeden eine sinnvolle Lösung. Der Vorteil von selbstständig ist, sie können alles selber machen. Und viele, die sich so im angestellten Gulag wähnen, halten das ja für total attraktiv. Unser Marketing ist total doof, das müsste ich ja mal machen. Unser HR ist ja total doof, das müsste ich ja mal machen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wer selbstständig ist, muss sich um alles selber kümmern. Ich habe die ganze letzte Woche einen Also es hat gedauert, bis ich rausgefunden habe, dass ich gerade betrogen werde. Die Firma heißt Debitor, das ist eine Buchhaltungssoftware. Die waren geil, dann haben die ihren Laden vertickert an die Firma Sumup. Naja, und seitdem hat mein Steuerberater keinen Zugriff mehr auf die Buchhaltung. Das heißt, die haben mir mal eben, ohne irgendwas was mitzuteilen und unter Beibehaltung des gleichen Preises, eine echt zeitaufwendige Funktion einkassiert. Sie haben es auch nicht gesagt. Das heißt, sowohl der Steuerberater als auch ich musste es erstmal rausfinden. Frechheit! Und mit so einer Scheiße müssen sie sich rumärgern. Das ist nicht alles Gold, was glänzt. Also wer glaubt, selbstständig sein ist ja total geil, wenn man alles selber machen kann, dem sage ich, selbstständig sein ist ganz schön scheiße manchmal, weil du alles selber machen musst. Und jetzt schwenken wir zur Lösung ein. In großen Arbeitgebern, also sicher ist das alles nicht. Also die gesamten Einkommensströme, das ist erledigt. Wer jetzt eine Lehre macht und damit in Rente geht, das ist ein Mythos, das gibt's nicht mehr. Zumindest nicht auf einer Ebene, wo es Spaß macht. Große Arbeitgeber kann schnell behäbig sein. Sie machen nicht viel genug, sie haben nicht viel Einfluss. Jede geile Idee, die sie haben, müssen sie durch 25 Gremien schicken und so weiter. Das wird schon besser bei kleinen Unternehmen, also kleineren Unternehmen. Da muss es dann eben mit dem Chef passen und sehr häufig ist es dann auch immer noch so, dass der Chef dann eben die ganz wichtigen Dinge selber durchentscheidet. Und jetzt kommt ein Arbeitgeber, den ich überhaupt nicht auf dem Zettel hatte bis vor kurzem. Ich habe noch keinen richtigen Namen dafür. Ich nenne das erster oder zweiter, also Gründungsteam eines Unternehmens sein. So, Gründungsteam, bitte. Begriff ist nicht mit fremdfinanziertem Startup gleichzusetzen. Die meine ich nicht. Irgendwer hat eine Idee ausgekifft, kommt gerade aus dem Studium, rennt zu Shark Tank, holt sich ein paar Millionen ab und dann verbrennen die erstmal fleißig Geld in der Hoffnung, dass irgendwie ihre Dating-App jetzt total das Geile ist. Ja, ich weiß, war auch wieder ein bisschen despektierlich. Kann klappen, muss nicht. Ist nicht der Punkt, den ich meine. Der Unterschied ist nicht, dass ein Startup wird gegründet, weil der Typ, der die Idee hat, das irgendwem verkaufen konnte. Das heißt, ein Startup wird gegründet von einem Verkäufer, der einem Investor eine Idee verkauft hat und eine Perspektive verkauft hat. Hör mal, dein Geld wird Faktor 800 in 2 Jahren, weil wir sind das neue TikTok. Und dann gibt es genügend Stories von Startups, wie da geschunden wird. Die meine ich nicht. Ich meine auch nicht als Arbeitgeber einen Selbstständigen. Der Kräuter hat letztens wieder rumgezündelt in einem seiner Podcasts. Wie gesagt, wir sind jetzt im April 2022. Das muss so, also da irgendwie letztens. Die Überschrift war wieder, Selbstständige sind feige. Ich glaube, so ungefähr war die Überschrift. Weil er sagt, Selbstständige sind feige, weil die nicht all in gehen. Selbstständiger hat irgendein Geschäftsmodell, das funktioniert schon irgendwie, aber ach ja, so, dann mach deinen nächsten Schritt. Also entweder dein Geschäftsmodell funktioniert, dann mach's groß. Wenn dein Geschäftsmodell funktioniert, dann bringst du Wert in die Welt. Also hör auf, feige rumzuschissern, sondern bring viel Wert in die Welt. Ja, und wer das nicht macht, der bleibt halt selbstständig. Fein, kann man machen. Angestellt bei einem Selbstständigen ist ja meistens genau so dieses Handwerker-Ding. Dann ist der Meister, der ist irgendwie XY-Handwerkmeister und hat ja einen Azubi und einen Gesellen und fertig. So diese Werner-Röhrig-Nummer. Das meine ich auch nicht. Die haben keine Perspektive, die wollen nicht wachsen. Das ist alles, da wird nicht viel passieren. Ich meine ein kleines Unternehmen, was gerade anfängt, das nicht fremdfinanziert ist, was gerne von einem Selbstständigen gegründet wurde. Und wenn man den fragt und den über sein Geschäftsmodell ausfragt, dann kriegt man selber begeistert Glitzern in die Augen, weil der Typ hat eine Vision oder die Typin hat eine Vision. Schenke ich uns jetzt hier wieder. Gründungsteam eines frischen Unternehmens stelle ich mir als geilste Angestellten-Tätigkeit der Welt vor. Das ist nur Olaf Kapinskis Welt. Sie sind im Gründungsteam, die ersten 5 Mitarbeiter. Es gibt einen Gründer und der gründet gerade sein Unternehmen. Der gründet sein Unternehmen nicht, weil er Langeweile hat, sondern weil er eine geile Idee hat, weil er eine Mission hat. Der ist noch mit dabei und der macht das Ganze noch, weil er echt was reißen will. Da lasse ich mich doch gerne mitziehen. Der stellt nicht Hans und Franz ein, so diese Leistungsversager, die als erstes sich überlegen, wie kann man einen Betriebsrat gründen und wie kriege ich möglichst wenig Geld, möglichst viel Einkommen hier raus. Der stellt sich die Leute ein, die sagen, hör mal, geil, was du machst. Ich weiß nicht, was ich dir bieten kann, aber ich finde deine Idee so geil. Kann ich mitmachen? Genau. Das Gründungsteam von solchen kleinen Unternehmen, das sind perspektivisch ja dann die Leute, ne? Sie kennen diese Story von dieser Putzfrau, die irgendwie bei Google, als sie kein Geld mehr hatten, irgendwie Stock-Options bekommen hat und seitdem hat die wahrscheinlich sich die in Bahamas gekauft oder sowas. Ja, sowas. Wenn so ein Unternehmen richtig nach oben abgeht und bitte kommen Sie mir jetzt nicht mit, oh, das ist total risky, es kann ja sein, dass die gar nicht am Markt überleben. Ja, 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 echt. Aber Wirecard überlebt am Markt oder was? Nur weil die im DAX waren. Wer bei sowas einsteigt, so klein, und dann dranbleibt, also entweder dranbleibt oder irgendwann Exit macht, man hat eine geile Zeit gehabt, naja, der nimmt halt, der partizipiert an dem ganzen Unternehmenserfolg. Auch da wieder, wenn der Unternehmer es drauf hat. Solche Unternehmer hiren ja meistens for attitude, not necessarily for knowledge. Die viele Fähigkeiten, die wir heutzutage brauchen, und ich verweise jetzt auf die Episode 354, wie hieß sie doch gleich? Innovation and Marketing, Everything Else is Cost. Sie können heute kaum jemanden einstellen, der Marketing heutzutage drauf hat. Naja, weil, also, gibt's halt nicht. Also, es gibt wenig Leute, die das wirklich verstehen, die ganze Klaviatur verstehen. Ganz viel von dem, wo heute Unternehmen gegründet werden, ist ein Bereich, der ist niegelnagelneu. Da gibt's keinen IHK-Lehrberuf, wo sie sagen können, hör mal, wir sind Dachdecker, wir stellen IHK-Dachdecker ein. Ja, fein, cool, passt, super. Das, was, wo kleine Unternehmen sich gründen, wo kleine Unternehmen jetzt groß werden, sind doch meistens Märkte, wo es zumindest im Gründerteam keinen richtigen Ausbildungsberuf gibt. Da geht es wirklich um die Attitude. Das ist für mich eine ganz neue, die Option, das ist der Grund für die heutige Episode. Das ist eine ganz neue, für mich ein ganz neues Feld. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Und in meinem Umfeld gibt es ganz viele, die erfolgreiche Selbstständige sind und gerade in der Unternehmensgründung sind, vor ein paar Jahren gegründet haben, die ersten Mitarbeiter haben. Und die ersten Mitarbeiter sind alles exzellente Leute, weil die Bock drauf haben. Weil der Unternehmer mit Passion dabei ist. Weil der Unternehmer gesagt hat, hör mal, ich habe ein paar Ideen, was du machen sollst. Und jetzt gibt's die ganze Bandbreite von Einstellungen. Viele, die so aus so Schulen der etwas älteren Bauart kommen, die stellen sich als erstes mal eine sogenannte Assistentin ein. Und die Meinung habe ich ja schon polemisch breitgezogen hier im Leben für einen Podcast. Ja, kann man machen. Und natürlich haben alle Unternehmer auch Leute eingestellt, die einfach nur manchen Gruntwork einfach so wegmachen. Aber natürlich hat jeder Unternehmer, der ein Unternehmen gründet, ganz viel Zeug vor sich, wo er sagt, ich weiß gar nicht, also ich habe eine Idee, wie man das macht. Ich mache das so und so und so. Und jetzt brauche ich jemanden, der mir den Teil übernimmt. Das sieht für mich so aus, als ob das Gründungsteam von so einem kleinen Unternehmen alle Vorteile in der Hand hat. Mit alle Vorteile meine ich, sie haben volle Entscheidungsvielfalt, sehr, sehr häufig, wenn der Unternehmer das zulässt, und vor allen Dingen volle, wie nenne ich das mal, Vorschlagshoheit. Wer sagt, ich bin Head of Marketing in einem kleinen Unternehmen, naja, wenn der Head of Marketing kommt mit einem geilen Vorschlag, dann wird das ja in allermeisten Fall umgesetzt, ansonsten hätte der Unternehmer den ja nicht eingestellt. Ja, mit Unternehmer schwirren mir jetzt Leute im Kopf vor, die heute gründen. Nicht so diese Leute, die im Fernsehen breitgetreten werden, so dieser Unternehmer, der sich selbst für unersetzlichen Superguru hält und der dann nur seine Minions einstellt. Kenne ich niemanden von. Die ich kenne, sind alles Leute, die sagen, nee, ich brauche jemanden, der mitdenkt. Ich brauche jemanden, der mir hilft, mein Unternehmen aufzubauen. Wenn wir an dem Punkt angekommen sind, dass wir den Prozess begriffen und verstanden und dokumentiert haben, dann können wir das irgendwie anders geben. Das ist egal, der muss nicht bei uns sein. Ich brauche jemanden, der mir hilft. Wie komme ich denn dahin? Was ist denn mein geiles, großes Ziel? Wie komme ich denn, und das ist jetzt kleiner Insider aus dem Leadership Stars Programm, wie kriege ich denn die 60.000 Leute ins Stadion? Ich habe keine Ahnung. Wird das passieren? Natürlich wird es passieren. Ich weiß nur nicht wie. Ich brauche die Leute, die mir helfen und die mir sagen, pass mal auf, wir können so und so und so und so machen, dann können wir das mal ausprobieren. Also für mich ein nachdenkenswerter Schritt in der Anstellung ist tatsächlich im Gründungsteam eines frischen Unternehmens, wo ein Selbstständiger mit einer gut laufenden Geschäftsidee Unternehmer geworden ist. Selbstständiger deswegen, die meisten fangen erstmal an und probieren das mal aus und dann stellen sie fest, da haben sie Passion drauf, da haben sie Bock drauf, da kündigen die oder dann reduzieren die Arbeitszeit von ihrem festen Job und dann stellen sie fest, das ganze Ding geht ja richtig durch die Decke, dann werden die selbstständig und dann nach ein paar Jahren gründen die ein Unternehmen. Solche Leute meine ich. Nicht Leute, die sagen, ich will Webdesigner werden und dann hoffe ich, dass irgendwer mir Geld dafür gibt, dass ich irgendwie zwei WordPress-Designs mal bauen darf. Das ist kein Unternehmer. Unternehmer ist jemand, der ein Unternehmen aufbauen will, der was unternehmen will. Und die Episode heute beende ich mit einem schönen Begriff, den ich von Bernd Gerob letztens wieder gehört habe. Und zwar, der sagt, er braucht Mitarbeiter, keine Angestellten. Er braucht Leute, die mitarbeiten. Genau. So, und dabei belassen wir es jetzt. Das war so eine neue Art von Arbeit. Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis, was mir jetzt so gerade aktuell über den Weg gelaufen ist, was ich vorher nicht kannte. Ich hoffe, da können Sie ein bisschen was mit anfangen, vielleicht für sich selber oder für jemand, den Sie kennen. Ach so, kleine Unternehmen, also die sich gerade in Gründung befinden, haben ja gerne auch mal Spaß an teilzeitfesten Mitarbeitern. Ich denke jetzt an Leuten, die gerade aus Kinderurlaub rauskommen, die sagen, ich will mal mit Halbzeit anfangen. Da haben Unternehmer richtig Spaß dran, weil die schon klar haben, dass sie gute Mitarbeiter brauchen, aber vielleicht von dieser einen Funktion, entweder können sie sich volltags nicht leisten oder volltags wird gerade nicht gebraucht. Aber in 3 Jahren, wenn das Kind groß genug ist, dass Mama oder Papa dann sagt, hör mal, jetzt will ich voll und so weiter. Ja, also passt super. Und wo wir schon bei Vorschlägen und Empfehlungen sind, wenn Sie diesen Podcast hier auf Spotify hören, dann klicken Sie mal gerne auf Abonnieren, weil dann kriegen Sie das prominent angezeigt, wenn es eine neue Lebensführer-Episode gibt. So, das war's für heute. Ich wünsche Ihnen einen großartigen Rest vom Ostermontag, wenn Sie es heute hören. Nächste Episode werden wir, nächste Episode werden wir live aus Budapest machen. Also live im Sinne von, wir machen die Episode in Budapest vom Leadership Stars Meeting und dann wird die Montag für die Aufzeichnung rausgehen. Das wird richtig lustig. Ich wünsche Ihnen großartige Zeit. Schöne, kurze nach Osterwoche bleiben Sie in Führung.